SRF 1.
SRF 1.
Das ist unsere Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Heute mit einem Gast, der einen ungewöhnlichen Weg gegangen ist in ihrem Leben. Das fängt schon bei ihrem Namen an. Eigentlich heisst sie Franziska Selma Muheim, aber sie nennt sich nur Ansel. Das ist ihr Künstlername. Sie ist Mitte 50, Fotografin, diplomierte Psychologin, Journalistin, Schriftstellerin und Mutter von 3 Kindern. Die Ansel ist immer wieder aufgebrochen zu neuen Ufer. Mit ihren 3 Kindern, die sie alle im Abstand von 10 Jahren bekommen hat, hat sie sich ihr Leben immer wieder neu einrichten müssen. Redaktion von dem «Menschen und Horizonte» Jörg Oeninger. Ich bin Regi Sager. Ich wünsche einen guten Sonntag. Culture Club mit «It's a Miracle» Dove SRF 1. Die Ansel, oder die Franziska Muheim, wie sie mit richtigem Namen heisst, lebt in unkonventionellen Familienverhältnissen. Sie hat 3 eigene Kinder von 3 verschiedenen Männern und 2 Stiefkinder. Das Muttersein hat sie am Anfang nicht gesucht, sagt sie. Aber ihr erstes Kind hat sie dann doch schon mit 22 bekommen. Das hat sie dem SRF 1-Redakteur Jürg Oeninger für unsere Sendung «Menschen und Horizonte» erzählt.
Ja, also da komme ich jetzt auf etwas sehr Persönliches. Ich habe nie abgetrieben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin sehr jung schwanger geworden, in einer so einer Amour-Fou. Ich habe aber einen Mann noch kaum gekannt, also 2 Wochen habe ich ihn gekannt und bin schwanger gewesen. Ich war jung, ich habe gerade Matur gemacht, also ich war 22 und wollte eigentlich noch die Filmhochschule gehen, nach München. Und es war alles vorbereitet und dann war ich schwanger. Sie können sich vorstellen, also der Vater von meinem Sohn war Student, wie ich auch. Und wie sie halt so ist, der Mann denkt nicht, also damals jedenfalls, hat der Mann keine Minute daran gedacht, er könnte sein Studium aufgeben. Es ist natürlich, entweder hat es geheißen, das Kind kann ich nicht behalten oder ich muss aufgeben. Oder? Und dort hat sich das gezeigt, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt halt mein Schicksal, jetzt bin ich da schwanger. Jetzt probiere ich das mit dem Kind. Und ich komme das jetzt einfach über.
Der Start ins Muttersein war ungünstig. Die Reaktionen vom Umfeld kritisch.
Ja, es war ja so eine schwierige Sache. Es war schwierig. Und es hat nachher meinem Werdegang ist wahnsinnig erschwert. Wahnsinnig. Und das ist noch interessant, weil das ist das grosse, grosse Thema der Frauen auch heute noch. Das ist ein Frauenthema. Wie kann ich ein Kind haben und trotzdem meinen beruflichen Werdegang gehen? Und ich rede jetzt von einem Werdegang, der vielleicht noch etwas mehr braucht, als wenn man jetzt sagt, ich arbeite 2 Tage in einer Apotheke oder ich gehe am Nachmittag in die Arztpraxis oder was weiß ich. Sondern es ist, was ich gerne gehabt hätte oder gemacht hätte oder jetzt im Nachhinein neben noch machen, das ist eine 100%-Geschichte.
Damit war sie in einer grossen Krise.
Das war schwer damals, zu verzichten. Ich habe gedacht, ich würde die Filmregie machen. Für Spielfilm. Das wäre mein Traum gewesen. Also ich war eine Leseratte. Ich habe mit 13 oder 12 die ganz beste Lotzi-Bibliothek fertig gelesen. Und ich habe einfach immer in so Geschichten gelebt. Oder? Und in diesen Geschichten habe ich gedacht, ich verfilme die Geschichten. Der Film hat mich einfach interessiert, weil das eine sehr angenehme Art von Geschichten erzählen ist. Also ich schaue auch heute noch jeden Abend Film, bevor ich ins Bett gehe. Irgendwie so 20 mit 30 Minuten auf die neuesten DVDs schauen, als gute Nachtgeschichte. Und dann schaue ich das und dann kann ich wunderbar schlafen.
Das mit Geschichten verschlingen, das hat sich durch ihr ganzes Leben gezogen.
Ich bin ein absoluter Geschichtenmensch. Ich glaube, wir Menschen leben von Geschichten. Wir ernähren uns emotional und geistig von Geschichten. Wir orientieren uns durch Geschichten. Wir glauben an Geschichten. Geschichten sind eigentlich fast alles in unserem Leben.
Sich in Geschichten stürzen, manchmal vielleicht auch, um sich ablenken, das hat sicher geholfen. Wenn Damsel zurückschaut, dann läuft sie ihr aber fast ein bisschen kalten Rücken ab.
Also ich weiss noch, ich war gerade an der Uni und ich habe ja angefangen, Germanistik zu studieren. Und dann bin ich gerade an der Uni und dann hat der Test positiv angegeben. Und dann habe ich von der Mensa aus, da hat es noch so Apparat damals an der Wand, habe ich dann meiner Mutter angerufen und gesagt, hey, du wirst Grossmutter. Und dann hat sie gesagt, und sie war ja erst 48 gewesen, und dann hat sie Gott so gesagt, oh, du spinnst ja. Das weiss ich, das war das Erste gewesen. Und dann, dann haben alle gesagt, die spinnt, logischerweise, und haben alle gefunden, der Goof soll einen Goof erziehen, das habe ich gehört. Und der Goof soll jetzt einen Goof erziehen. Und dann, mir war das immer gleich, was die Leute gesagt haben.
Sind denn Ihre Eltern nicht fast stiegelsinnig geworden wegen Ihrer Tochter?
Ja, also erstens hatte ich Eltern, die schaurig mit sich selber beschäftigt waren. Wirklich. Und die waren froh, wenn wir selber durchgekommen sind. Ich hatte dann später eine grosse Unterstützung, oder so, wo nie weder von meinen eigenen Eltern noch von meinen Schwiegereltern. Das war so eine Generation, die irgendwie, die sind gerade so aufgekommen, so gefunden, ja, wir sind jetzt noch jung und wir machen da unseren eigenen Leben und Grossmutter sein, das ist so ein bisschen, da sind sie nicht gerade scharf drauf gewesen und so. Also, ich habe mich selber auf mich gestellt gewesen. Ich habe einfach, der Vater von meinem Sohn hat ist sehr konservativ gewesen, muss ich sagen, und hat unbedingt ganz konservativ das Leben jetzt aufziehen, heiraten und er ist eben, wie gesagt, er ist gerade so auf dem Weg in Karriere, Wirtschaft, und dann ist er Mitglied gewesen bei der Zunft und in der FDP, und das ist mir alles natürlich total nicht meine Welt gewesen. Und dann haben wir unsere ersten Probleme entwickelt und ich kann einfach nicht heiraten. Ich kann wie müssen sagen, wenn ich jetzt schon das Kind habe, oder? Und ich ja noch nicht gewusst habe, was es für ein Kind war, wenn ich jetzt schon schwanger bin, dann muss ich wenigstens eine gewisse Freiheit behalten. Und das hat natürlich auch wieder total daneben gefunden.
Das Muttersein habe sie hier sicher noch nicht gesucht, sagt sie heute im Rückblick. Das habe ich aber dann keine Rolle gespielt. Sie sei vom ersten Moment an voll Mutter gewesen.
Ich muss so sagen, ich habe von dem fand die Kinder boxen im Bauch. Und ich weiss, als ich das erste Mal erlebt habe, bin ich sozusagen Mutter geworden. Als ich das erste Mal das Boxen und das feine Stempeln und so. Und dann bin ich als Mutter geboren. Und von dem Moment an waren meine ganzen Instinkte für das Kind da, so sehr gluckerhaft und alles. Und dann ist mir das so das Wichtigste geworden. Also das Kind, ich kann mir nicht mehr anders vorstellen, als das Kind ist mein Wichtigste gewesen. Und dann ist es mir auch einfacher gefallen im Moment, dann dieser Schule abzusagen. Und ich bin dann da weiterhin dafür an die Uni gegangen, noch an die Vorlesung. Ich bin dann auch in der Vorlesung, mit in der Vorlesung habe ich dann auch die Wehen eingesetzt. Damals war es so Exotikum gewesen, mit so einem Buch an die Vorlesung zu kommen. Und dann hat aber der Vater von meinem Kind hat mich absolut unterstützt, hat absolut zu mir gehalten und so. Und er hat wollen, dass wir zusammenbleiben. Und wir haben später, wir haben uns dann getrennt, weil ich habe nicht können in das konventionelle Leben einsteigen. Das ist mir so zu eng, ich bin fast versteckt. Ich dann, mit dem Opfer, dass ich meine Ausbildung haben müssen, aufgeben und dann müssen in so eine Vorstadtwohnung gehen. Und der Mann hat dafür sein Litz machen und ich nicht. Und ich musste zum Kind schauen, eben, kleine Kinder brauchen, es hat damals keine Krippe gegeben. Es hatte ich hatte keine Verwandte gehabt, weder meine Mutter noch meine Schwiegermutter noch meine Geschwister. Niemand hat mir je geholfen. Ich musste alles 24 Stunden allein machen. Und das war hart gewesen. Und durch das bin ich schon psychisch also auf den Hund gekommen. Ich habe es einfach nicht ausgehalten. Und dann hat's mich, dann habe ich gewusst, ich muss so kann ich nicht leben. Und dann bin ich gegangen mitsamt dem Kind und der Katze und das ist ein Drama gewesen natürlich. Und ich habe einfach gesagt, ich kann jetzt nicht die Vision haben, dass du Karriere machst und ich mit dir im Hintergrund Kinder erziehe irgend. Und dann gehen wir in eine bessere Wohnung und dann in ein Einfamilienhaus und die Zukunftsvision hat mich dermaßen abgestellt. Und dann habe ich Kind und Katze gepackt und bin gegangen.
Die Amsel ist also gegangen, hat den Vater von ihrem Kind verloren. Es war dann eine Herausforderung für sie, trotz allem irgendwie den Lebensunterhalt zu verdienen. Wie sie das geschafft hat, das erzählt uns die Amsel gerade nach der Tina Charles. Tina Charles mit «I love to love» hier auf SRF 1. «Menschen und Horizonte» heisst unsere Porträtsendung vom Sonntagnachmittag über Menschen mit einem ungewöhnlichen Lebenslauf. Mit 22 hat Franziska Muhem von Zürich ihr erstes Kind bekommen und geplant. Sie hat gerade Matur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und hat angefangen zu studieren. Ja, und jetzt hat es aber geheissen, Geld verdienen. Zum Glück ist Amsel, wie sich die 55-Jährige schon länger nennt, vielseitig begabt und auch genug frech gewesen. So hat das mit dem Verdienen dann auch funktioniert. SRF-Redakteur Jürg Öninger.
Nach der obligatorischen Schule hat Amsel das erste Mal eine Fotografenlehre gemacht. Und dann die kantonale Maturitätsschule für Erwachsene. Darum war sie schon 22, wo sie die Matur gemacht hat und dann daraufhin schwanger geworden ist. Was hat sie dann können? Sie konnte fotografieren und, sagt sie, weil sie als Kind immer Tagebuch geschrieben hat, habe sie auch können schreiben.
Und dann stehe ich also da mit so einem kleinen Kind und mein Ex-Partner hat auch noch kein Geld verdient, der war auch noch Student gewesen, und ich konnte mir so von heute auf morgen Geld verdienen. Und damals war das halt super gewesen. Das war 80er, 90er Jahre gewesen. Und da haben wir noch nicht so die Zustände gehabt wie heute. Und es hat noch kein Internet gegeben und gar nichts. Dann habe ich in der NZZ ein Inserat gemacht, ganz klein. Fotografin und Journalistin bietet ihre Dienste an. Irgend sowas. Und dann sofort haben wir da jenste Leute angeläutet. Also grosse, he? Migro, ZKB, diverse Werbeagenturen, Zeitungen. Also ich habe auf der Stelle runtergegangen. Von heute auf morgen habe ich jenste Jobs gehabt. Ich habe für alle Medien geschrieben. Dann haben sie mir am Morgen angerufen und gesagt, ah, da hat der Zein herausgefunden, dass man mit Haaranalyse Kriminalforschung betreiben kann. Dann musste ich sagen, gehen Sie zu dem und dem Wissenschaftler. Und am Abend musste ich es abliefern. Also nicht per Internet, alles nur mit Kurierdienst und so. Oder dann hat es geheissen, wir haben einen Anlass mit dem Blocher, dort und dort. Und dann musste ich das fotografieren. Und dann oder wir haben die und die Anlässe. Ich habe alles gemacht. Ich habe da Balzan-Preis, so eine Art Nobelpreis-Auszeichnung gemacht. Ich habe eine grosse Werbekampagne für die SBB gemacht. Ich habe einfach von heute auf morgen Pack reingehauen. Und ich weiß, ich habe Blut geschwitzt am Anfang. Ich habe ja keine Erfahrung gehabt. Null. Zero. Und ich kann einfach schnell eine Kamera kaufen, eine gute. Und dann habe ich einfach so, ich kann einfach so da, wie wenn ich das alles könnte. Ich musste dann mein Kind an eine Frau geben, an einer, die ich kennengelernt habe, die auch ein kleines Kind hatte. Das ist eine langjährige Freundin dann geworden von mir. Und dann haben wir einfach gemacht, heute ich zwei Kinder, morgen sie zwei Kinder, dann wieder ich zwei Kinder, dann wieder sie zwei Kinder und an den freien Tagen vollgearbeitet. Und so habe ich mein Geld verdient.
So ist das ein paar Jahre gegangen. Weil sie trotz dem engen Alltag als Alleinerziehende gern Mutter war, hat sie sich nochmals ein Kind gewünscht. Sie hat einen anderen Mann kennengelernt, geheiratet, und mit 30 hat sie ein zweites Kind bekommen.
Und dann, als ich die beiden dann hatte, oder? Dann nachher ist es nochmals anders, wenn man zwei hat. Dann hat man noch weniger Zeit, aber dann habe ich... Dann habe ich dann angefangen zu studieren. Dann habe ich dann kurz darauf abgenommen, also, wo sie dann 9 Monate alt war. Dann waren die Zeiten schon ein bisschen besser gewesen. Und dann haben wir uns ein Supermädchen leisten. Und dann habe ich dann angefangen an der Uni zu studieren. Dann habe ich dann gewechselt. Also ich habe damals schon das Grundstudium von der Germanistik abgeschlossen. Dann habe ich gemacht Psycho im Hauptfach, also Psychologie im Hauptfach und Germanistik im Nebenfach. Und dann... Ja, dann ist es aber so weitergegangen. He? Dann habe ich dann das Grundstudium gemacht. Das ist also nur durch härteste Disziplin gegangen. Jeden Tag 5 Stunden in Ruhe am Tisch lernen, hochkonzentriert und nachher in die Küche kochen und dann Kinder übernehmen und dann mit denen verrausen und in den Spielplatz, was weiß ich, und am Abend wieder lernen und nonstop, oder? Und dann habe ich nochmal müssen aufhören. Weil, wo dann meine Tochter Perl in Kinski kam, damals in Zumike. Da hat es auch noch keinen Hort und keine Krippe gegeben. Und die Uni hat da unten am 11:45 aufgehört. Und der Kinski dort oben, glaube am 11 oder 10:45 oder um 11:30. Jedenfalls konnte ich nicht können, da an die Vorlesung gehen und gleichzeitig dort oben das Kind vom Kinski abholen. OPS haben wir eben dann nicht mehr können, weil die Wohnung zu klein geworden ist. Also musste ich wieder aufhören. Ich musste das also nochmals unterbrechen. Und dann den ganzen Spass nochmal 8 Jahre aufgeschoben. Ich dachte, ich muss es für immer aufhängen.
In dieser Zeit hat sie erste Schritte gemacht mit literarisch Schreiben und jetzt plötzlich realisiert, sie war jetzt genau das, gewesen, was sie nie hätte werden wollte, nämlich die Vorstadt-Vorzeigefrau, die daheim Kinder zieht.
Und dann habe ich halt noch, also muss ich sagen, mein erster Mann, der Vater von meinem ersten Sohn, mit dem bin ich nach dem ersten Crash wieder zusammengekommen, in einem sehr guten Einvernehmen. Wir haben sehr gute Beziehung gehabt und da er dann auf London gezügelt ist und sein Sohn doch immer regelmässig hat will gesehen, ist er jedes zweite Wochenende zu uns gekommen. Das habe ich als Bedingung gestellt, sofort bei meinem nächsten Mann, habe gesagt, der Vater hat das Recht, sein Kind immer und jederzeit zu sehen. Wir sind alle Eltern. Also. Wir hatten eine verrückte Familie, eine super Familie haben wir gehabt. Es war nicht alles einfach, wie in keiner Familie. Und wir waren eigentlich eine außergewöhnliche Patchwork-Familie, weil die Väter sich gut verstanden haben. Und wir haben viel zusammen gemacht. Wir sind dann, wenn er kam, ist auf Wanderungen gegangen oder immer zusammen gut essen. Und wir sind immer auf London gegangen, alle zusammen. Und die Kinder sind aufgewachsen in einer eigentlich normalen Familie, einfach mit 2 Vätern. Aber eben, jetzt bin ich immer noch eigentlich unterfordert gewesen. Oder einfach mein Potenzial, das nicht können, richtig den Weg finden. Also habe ich mich mit 40, ist es mir ein langweilig gewesen dann in dieser Situation. Und es hat dann sonst einiges nicht gestimmt. Und in unserer Beziehung hat auch einiges nicht gestimmt, weil er mich nicht verstanden hat. Er hat einfach nicht können anfühlen, was es heisst, wenn man muss kreativ sein. Wenn man, also er hat das Künstlerische ist ihm etwas völlig Fremdes und er hat das nicht verstanden. Ich habe mich sehr unverstanden gefühlt, auch in der ganzen Situation. Und dann habe ich mich in einen verrückten Topf geknallt, mit 40, in einen ganzen wilden, in einen Lebemann, in einen Dandy, wenn man so will, der viel älter war als ich und habe tatsächlich nochmal ein Kind bekommen. Und da die Leute von mir schon gewöhnt waren, dass ich verrückte Sachen mache, hat sich eigentlich gar nicht mehr so gewundert. Und dann habe ich das Kind auch noch bekommen. Und
dann sind sie ausgezogen oder er ist ausgezogen?
Nein, also es war da. Also er ist noch mit der Geburt gekommen auch. Also sind dann beide Väter noch mit der Geburt gekommen. Also von seinem lieblichen Vater haben wir... Der war sowieso nicht gemacht als Vater. Der war viel älter als ich und dann das Leben lang. Das war von Anfang an klar, dass der nicht eine normale Vaterrolle übernehmen kann. Also heute ist es so, dass mein zweiter Partner mit dem jüngsten Sohn eigentlich eine Vater-Sohn-Beziehung lebt. Wir haben uns dann scheiden lassen. Ich habe das eigentlich bedauert. Ich habe das unnötig gefunden, aber es hat dann halt gleich, es hat Druck gegeben von allen, die gefunden haben, oh, und das und dieses und die Frau, das ist ja too much, oder? Und dann hat er sich dann scheiden lassen. Ich habe das bedauert. Ich fand, das wäre gar nicht nötig gewesen, weil wir haben eigentlich unsere Patchwork-Familie weitergelebt. Als Paar sind wir auseinandergekommen, aber als Familie sind wir eine Art zusammengeblieben. Und das hat lange gedauert auch. Also mit allen 3 Vätern sind wir bis vor 2 Jahren eigentlich die unkonventionelle Patchwork-Familie geblieben. Und die Leute, die uns kennen, und ich habe sehr viele Psychologinnen und Psychiaterinnen in meinem Freundeskreis, haben uns immer als Paradebeispiel angeführt, dass Menschen, die zusammen ein Kind haben, können sehr wohl auf einem hohen, zivilisierten Niveau miteinander im Kontakt bleiben, freundlich und lustig und schon mal meins auch, wie überall. Aber und Kind das erleben, dass getrennte Eltern sich mit Respekt und Anstand begegnen. Und das war unser Ziel gewesen und das haben wir erreicht. Leider hat mein erster Partner vor 2 Jahren eine ganz blutjunge Frau kennengelernt und die hat sich so total verknallt in die und hat mit der jetzt nochmal ein Kind gezeugt und hat den Kontakt abgebrochen. Das war sehr hart für unsere ganze Familie, sehr schwer zum Verdauen. Für die Kinder ganz schwer, für mich auch unverständlich, weil wir hätten sie gerne kennengelernt und auch irgendwie auch ab und zu getroffen. Aber vielleicht will sie das nicht oder er hat das nicht mehr wollen, hat einfach ein neues Leben wollen anfangen.
Ihr Studium an der Uni abgeschlossen hat sie dann trotz allem doch noch. Mit 47.
Immer ein bisschen von der Norm abweichen, das empfindet Amsel aber auch als Salz in der Suppe in ihrem Leben. Sie hat auch immer wieder Glück gehabt. Es hätte zum Beispiel auch können sein, dass sie abgestürzt wäre in Drogen. Davon erzählt sie uns hier im «Menschen und Horizonte» nach Paolo Meneguzzi.
Forse tu sarai già lì in un gruppo di angeli. La tua immagine l'ho impressa qua, come quando certe sere mi parlavi con intensità. Sai, ci manchi, sarai sempre qui tra noi, quei ragazzi che tu sai. Angeli, tu sei lì con loro adesso, e noi qui senza te sappiamo non sarà mai più lo stesso. Ridere in quel modo tra di noi, ma potrai da lassù indicarci la via se vuoi. E pensarti non potrò non come un angelo che ora vola ma è rimasto qua con la dignità di chi va via ma poi non ci abbandonerà. Non ci senti? Siamo tutti qui per te, sorridenti come vuoi. Angeli, tu sei lì con loro adesso, e noi qui senza te sappiamo non sarà mai più lo stesso. Quel modo tra di noi, ma potrai da lassù indicarci la via se vuoi, se vuoi, se vuoi.
Das ist Musik aus der Schweiz mit dem Paolo Meneguzzi, Angeli. Franziska Selma Muheim ist Mutter von drei Kindern, von drei verschiedenen Vätern. Und sie nennt sich einfach Amsel. Sie ist ausgebildete Psychologin und Fotografin. Der jüngste Sohn lebt noch daheim. Die anderen beiden die sind ausgeflogen und machen ihren Weg. Dass alles so gut rausgekommen ist, das ist nicht selbstverständlich, wenn man die vielen Kurven anschaut, die das Leben von der Anselm bis heute genommen hat. Sie hat manchmal auch eine Portion Glück gebraucht. Schon in ihrer Kindheit. SRF1-Redakteur Jürg Göninger.
Die Familie ist viel gezügelt, vor allem wegen dem Vater, der zuerst Physiklehrer und später Professor an der ETH Zürich war, erzählt Amsel. Der Vater war ein Urner. Die ersten Jahre hat die Familie die Schweiz gelebt. Eine spezielle Kindheit, sagt sie.
Sehr katholisch, sehr magisch. Auch mein Vater, der aus dem Uri kommt. Er kommt von Flüelen. Mein Vater war ein ganz spezieller Mensch. Er ist später Physiker geworden an der ETH und hat sich da für verrückte Fragen interessiert. Also war ein spezieller. Aber er war beeinflusst durch das magische Denken, das im Kanton Uri herrscht. Und das geht noch bis Schweiz rüber. Und das war meine Kindheit gewesen, also geheimnisvoll. Und die Natur, die stark war, mit den Mythen obendrauf.
Drei Schwestern waren zu Hause. nach Schweiz, ist dann die Familie auf Zürich gezogen und dort in der Stadt innen noch ein paar Mal. Und wo sie 17 war, haben sich die Eltern scheiden lassen, zu einem Zeitpunkt, wo es mit ihr hoch und runter gegangen ist.
Also wissen Sie, meine Jugend ist natürlich eine Geschichte für sich. In den 80er Jahren, da war so viel los. Also da haben uns unsere Eltern ehrlich gesagt nicht so interessiert. Die Eltern sind eher geflippt ab uns, weil das war die grosse Phase, in der man angefangen hat, kiffen und Drogen auszuprobieren. Und da waren die Partys, Pfingstfest, beim Albis Gütli. Da ist die ganze Hippie-Phase los gewesen. Also ich bin im Ende von der 68er-Bewegung aufgewachsen. Es ist so wie die Schleppe gewesen. Von der 68er-Bewegung. Wir sind voll in das eingestiegen. Also wir sind Freigeist und Freiheit über alles und keine Konventionen und alles wird ausprobiert und
Sie reden von sich, nicht von den Eltern.
Ich rede jetzt von mir. Und das heisst, dass was meine Eltern gemacht haben und überhaupt unsere Eltern damals allgemein, das ist so irgendwie an uns vorbeigegangen. Die haben sich jetzt scheiden lassen. Meine Mutter war eine der ersten gewesen, eigentlich ihrer Generation, die sich damals hat scheiden lassen. Und im Nachhinein habe ich immer gefunden, total überflüssig war die Scheidung. Und ich bin heute dagegen, dass Leute sich scheiden lassen, wenn sie so lange verheiratet sind. Ich finde das eigentlich ein Schmarrn. Aber gut, das kann man nicht verallgemeinern. Ich sehe das heute anders. Aber damals hat es einfach geheißen, aha, was, ihr lasst euch scheiden? Ja gut, also, dann habe ich mich wieder für mein Zeug interessiert.
Also haben Sie haben voll mitgemacht, aber Sie sind offenbar nicht abgestürzt, oder?
Also ich bin eine starke Natur und ich denke, unsere Mutter hat uns gut geschaut in den ersten Lebensjahren. Und das gibt so einen guten Boden. Also, um mit der Psychologie zu reden, das ist ein gutes Urvertrauen, das da gebildet wird. Und wenn man das mal hat, dann stürzt man nicht so schnell ab. Wobei ich möchte jetzt da gar niemandem all den armen, schwer getroffenen Eltern, die Schlimmes durchgemacht haben in selber Zeit, überhaupt keinen Vorwurf machen. Also wirklich nicht, das ist ganz wichtig, weil die Situation war so schlimm gewesen damals. Sie sind also im Nachhinein reihenweise gestorben in Hünk. Also wir haben mal erzählt, ich habe einen Freund aus selber Zeit, der ist heute wie mein Bruder. Wir sind seit 40 Jahren dick befreundet und haben alles gemeinsam durchgemacht. Wir haben erzählt, wir haben etwa 18 Leute auf dem Friedhof gehabt in den letzten 20 Jahren aufgrund von Drogentoten und Selbstmord.
Sie haben einfach gekifft und so, aber Sie sind nie in harte Drogen abgestiegen?
Ich habe das einmal probiert, aber ganz bewusst. Ich habe von mir gewusst, das ist nichts für mich, weil ich habe nie Drogen probiert aus Verzweiflung. Es hat viele Leute damals gegeben, die, wenn sie Liebeskummer hatten, oder, haben sie den ersten Kick gemacht.
Mit was haben Sie es denn probiert?
Also ich habe alles probiert. Ich habe dann mehr experimentiert. Ich wollte es einfach wissen, wie es ist. Und ich habe gewusst, das ist für mich keine Gefahr. Weil ich bin jemand, der im Grunde genommen gerne einen ganz klaren Kopf hat. Und wenn ich heute mit Leuten rede, die irgendwie viel trinken oder immer noch kiffen müssen, dann sage ich denen immer, hey, je klarer dein Mind ist, desto grösser ist der Flip, dass wir da sind. Desto extremer fährt das Leben nämlich ein. Das andere ist so zumüllen und das bin ich nicht. Also, aber ich habe alles ausprobiert.
Also was denn? Heroin, LSD,
also Kokain? LSD haben wir mehrmals probiert. Koks hat mich einmal und Heroin zweimal. Und ich habe das so was von langweilig gefunden. Ich vergesse nicht. Ich habe das irgendwie, wir haben das so gesnifft, wie man Koks snifft. Und dann bin ich dann irgendwie mal auf Toilette, auf Damentoilette. Und dann ist mir alles so gel und lila vorgekommen. Und alles hat so wie einen dumpf, wie Watten auf dem Kopf. Und ich habe das so ekelhaft gefunden und unangenehm, dass ich gefunden habe, das muss jetzt nie mehr haben.
Ist das bei Ihnen schon bewusst gewesen? Das macht mir im Fall nichts, oder wie?
Es war mir bewusst gewesen. Ich habe gewusst, ich habe das im Griff. Ich bin immer jemand gewesen, der hat, ich gehe gerne an Grenzen vom Machbaren. Ich tue einfach gerne Grenzen ausloten. Das ist mein Lebensthema. Ich würde gerne wissen, bis wie weit ich gehen kann. Und zwar nicht im Negativen, sondern wirklich im Positiven und vielleicht irgendwie, wie man sagen kann, im wissenschaftlichen Sinn. Das habe ich vielleicht von meinem Vater, eine Art eine wissenschaftliche Neugier, die mich treibt, herauszufinden, wie weit kann man gehen, ohne dass man aber abstürzt oder ohne dass man andere Menschen verletzt oder sich selber verletzt.
Amsel, die gerne Grenzen auslotet. Über Grenzen raus, über die Schweizer Grenzen, ist sie, was ihre zweite Heimat betrifft. Sie hat mal einen Kinofilm gesehen, der in Marokko spielt und war wie elektrisiert und hat sofort gewusst, dort muss sie hin. Und dort verbringt sie sie dann mehrere Wochen pro Jahr. Was sie in Marokko macht, das erzählt sie uns im letzten Teil von «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1. Nach der Peggy Lee und zuerst noch nach dem da. Verkehrsinfo SRF von 15.39 Uhr. In der Region Basel Vorsicht auf der A18 zwischen Rheinach Nord und dem Rheinachtunnel besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Und im Tessin auf der A2 Richtung Gotthard zwischen der Verzweigung Bellinzona Nord und Biasca Stau wegen eines Unfalls. Der linke Fahrstreifen ist blockiert.
Goes walking in. When he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, he's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, but I watch him so sadly. Tell him I love him. Yes, I would give my heart gladly. But each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. A tall and tan and young and handsome little boy from Ipanema goes walking in when he passes me. Sadly. Can I tell him I love him? I would give my heart gladly. But each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy goes walking in. When he passes me, I smile. But he's so cool and calm and so collected, makes a girl feel a bit neglected. That boy from Ipanema doesn't see me.
Peggy Lee mit Boy from Ipanema. Unser Gast in der Porträtsendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1, Franziska Selma Muheim von Zürich, schafft als Therapeutin und gibt ganz spezielle Kurse. In diesen Kursen fotografiert sie Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer und analysiert dann mit ihnen die Porträts. Und die Leute können sich damit ein Stück weit selber erkennen. Etwas Neues an sich entdecken. Die Kurse geht Amsel weit weg von der Schweiz, in Tanger oder Tanger, zu Marokko. Für Amsel ist Tanger wie eine zweite Heimat geworden. Sie lebt dort im Ganzen etwa 4 Monate pro Jahr. Warum? Das hat sie im SRF1-Redakteur Jürg Güninger zu Zürich erzählt.
Wir stehen hier mitten in der Stube. Hier hast du den Eingangsbereich, aber überall sehen wir ganzen Haufen Kunstwerke, spezielle Möbel, Bilder usw. Und ein Teil von dem ist aus Nordafrika, aus Marokko. Jetzt sehe ich da als erstes gerade mal einen Hut, so einen speziellen Hut.
Ein Fes.
Einen roten Hut mit so einem schwarzen Zötzchen. Ja. Wo ist das her?
Also der Fes ist ein typischer orientalischer Hut. Das ist so der edle Herr, der gute Bürger von einem orientalische Land trägt, so einen Fes. Wenn er vor allem am Freitag, an ihrem sogenannten Sonntag, sieht man das häufig noch.
Hinter ihnen blinkt etwas, es ist ein Spiegel und das Blinken ist das, es ist schon schön verziert mit Metall. Was ist das?
E-Mail, glaube ich. E-Mail und Metall, das ist ganz typisch marokkanisches Handwerk. Das tun sie mit Nägel und Hämmerli, werden die Bleche da geschlagen. Und also die Marokkaner sind die grosse Künstler im Handwerk.
Wenn sie reden, dann hört man etwas. Sie reden auch mit den Armen und den Händen reden auch. Dann sie noch mal ein bisschen die Hand schütteln. Sie haben nämlich ganz viel Schmuck gehabt, wahrscheinlich auch aus Marokko. Sie sind einfach auch eine marokkanische Frau, verliebt in die Stadt Tanger oder Tanger. Sie gehen viel dort hin. Wie viel sind Sie denn in dieser Stadt?
Ja, ich verbringe inzwischen vielleicht etwa ein Drittel vom Jahr in Tanger. Ich muss da sein eben für meinen jüngsten Sohn, der hier in die Schule geht. Und der kommt aber auch immer mit in den Ferien. Aber ich muss Ihnen gerade sagen, Sie sehen da den Reif. Den habe ich, bin gerade letztens in Marrakesch gewesen. In der Mella, das ist das ehemalige jüdische Quartier von Marrakesch. Und dann bin ich dort drin gestanden und da kommt wirklich wie im Märchen kommt eine verhüllte Frau auf mich zu. Die hatte so ein Holz gehabt mit ganz vielen so Reifen drauf. Und dann hat sie gesagt, so gefragt, willst du wahrscheinlich kaufen und so. Dann habe ich gar kein Geld im Sack gehabt. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich habe absolut kein Geld, ich kann keinen kaufen. Und dann hat sie den Ring weggenommen und dann hat sie gesagt, tu as les couleurs du Maroc, je te le donne. Und hat mir den Ring geschenkt und ist wieder verschwunden. Und das Verrückte ist, der Ring verbindet mich auch mit Uri, Ring über Uri. Der Ring hat im Kanton Uri ganz eine grosse Bedeutung, sind dann auch der Stier. Der hat den Ring in der Nase. Der Ring ist ja eigentlich Symbol vom Schutz und von der Kommunikation. Also der Ring bedeutet die komplette Familie, er bedeutet den Gartenhag um das Haus, er bedeutet Schutz. Und was ich mir den Ring gegeben hat, habe ich das als Glücksbringer angeschaut. Aber wie gesagt, die hat gesagt, du hast die Farbe von Marokko. Und als ich 30 war und mein zweites Baby hatte, nie können weg am Abend, habe ich angefangen, damals noch Video zu schauen. Und dann eines Tages habe ich in der Bibliothek den Film genommen von Bernardo Bertolucci, «The Sheltering Sky», «Himmel über der Wüste». Und habe den Film geschaut. Ich war erschlagen. Ich weiss es nicht. Ich bin dann vor dem Fernseher geguckt und habe den Film geschaut. Dann habe ich ihn nochmal geschaut. Und dann habe ich ihn nochmal geschaut. Und dann habe ich gesagt, dort muss ich hin. Und dann bin ich in die Bibliothek zurück und dann habe ich zu dieser Bibliothekarin gesagt, gibt es da ein Buch oder eine Geschichte hinter dem Film? Das ist so eine verrückte Geschichte. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist der Paul Bowles, der lebt in Tanger, das ist ein ganz berühmter amerikanischer Schriftsteller und. Und dann habe ich mal das ganze Büchergestell von dem seinen Büchern heimgenommen und habe alles gelesen. Und dann habe ich zu meiner Familie damals gesagt, wir gehen im nächsten Herbst auf Tanger. Und dann, das ist wie gesagt, das ist natürlich jetzt schon, ja, wann ist das her? 20 Jahre her. Und dann nachher haben wieder alle gesagt, ich bin spät. Man geht doch nicht an so einen gefährlichen Ort, weil Tanger hat einen irrsinnigen Verruf gewesen, weil es ist viele Jahre internationale Zone gewesen, wo spezielle Gesetze gelten haben. Das ist die Hochburg gewesen von den Schmugglern, von den damals auch von den Homosexuellen, wo ja überall verboten gewesen sind, aber dort ist es eben Gott sei Dank nicht verboten gewesen. Und also sind verrückte Künstler, ausgeflippte Millionäre und Adlige sind da gewesen. Es war eine ganz wilde Zeit. Dort wollte ich einfach her. Und dann sind wir gegangen. Und als ich angekommen bin, genau so habe ich es dann gemacht, wie es der Paul Bowles beschreibt, die Anfahrt von Nordafrika, von den spanischen Küsten aus. Und dann, wenn man das sieht, zum ersten Mal mit dem Schiff, mit der Fähre über die Straße von Gibraltar, taucht Afrika auf. Das ist so überwältigend. Und dann hört man die ersten orientalischen Klänge und die erste Sprache wechselt und so. Und ich kenne ganz viele Leute, ich bin gar kein Einzelfall, die das erleben und die dort nicht mehr wegkommen.
Ich komme nochmal zurück auf das Bild von dieser Einfahrt, zuerst mal auf Tanger. Ja. Was hat Ihnen denn den Ärmel reingenommen? Was Besonderes?
Gut, also einerseits muss ich sagen, wie ich schon gesagt habe, ich komme aus der Literatur. Und das Wissen im Kopf, die Literatur im Kopf, ist natürlich bereits eine Imprägnierung sozusagen, oder? Aber dann kommt man in die Stadt an und entweder zieht es einem für immer rein oder man hält es nicht aus. Es gibt Leute, wo, denen das so too much ist, die müssen gerade wieder gehen. Das habe ich also auch gesehen. Aber wir, die dort geendet sind, und das sind ganz viele, ich habe einen grossen internationalen Freundeskreis gewonnen durch Tangier. Amerikaner, Türken, Franzosen, Engländer, Deutsche. Wir sind eine ganze Clique, die sich dort jetzt regelmässig trifft. Viele sind aus der Kultur oder aus dem akademischen Bereich, in der Forschung und so weiter. Und das sind alles Leute, die sagen, es ist etwas Magisches in Tangier. So nahe bei Europa, man spürt die Kraft von diesen zwei Kontinenten. Und dann das Licht. Also Sie müssen sich vorstellen, es ist eine weisse Stadt, aber wenn man dort am Morgen aufsteht, knallt einem ein Blau entgegen. Als ich nach Tangier gekommen bin, ich bin das erste Mal in der arabischen Welt gewesen, mit 19 in Jerusalem, im arabischen Viertel. Und ich hatte einen Kulturschock gehabt, einen schlimmen. Ich habe mich wirklich zurückgezogen. Ich habe dann, ich weiss nicht mehr, ein oder zwei Tage bin nicht mehr aus dem Zimmer gegangen. Ich habe das irgendwie aus dieser Schweiz raus schlecht. Es war mir so too much gewesen, als ich in die Häuser gesehen habe, die haben Hühner auf dem Tisch gehabt und Geissen, die innen und raus sind. Und dann der Muezzin, der da immer gerufen hat und die fremde Sprache und die verhüllten Leute, das war mir völlig fremd gewesen. Und dann, aber wie ich halt jetzt gebaut bin und andere sind halt anders gebaut, wenn mir etwas besonders einfährt, sei es positiv oder negativ, dann wollte ich genauer wissen, warum. Und das ist sicher, abgesehen jetzt von meiner Liebe für das Tangier, ein weiterer Grund gewesen, wo ich auch aus meiner familiären Situation heraus, wo wir sind auch jüdisch in meiner Familie und wir haben ja heute leider ein gespanntes Verhältnis und durch das sind Vorurteile auch da und ich wollte es einfach genauer wissen. Vorurteile haben mich noch nie interessiert. Ich muss es einfach selber genau herausfinden. Und dann bin ich dort eingetaucht und in das Fremdsein. Und ich bin tatsächlich extrem fremd gewesen. Und ich habe mich auch absolut fremd gefühlt. Und ich fühle mich heute noch fremd. Aber das Fremdsein ist irgendwo mein Zuhause. Das ist familiär bedingt auch. Wir sind, und vielleicht auch mich persönlich, meine Lebensgeschichte, im Fremdsein bin ich daheim. Ich habe gar nie die Erwartung, dass ich jetzt neu immer so wahnsinnig daheim bin. Oder dass ich jetzt neu immer so wirklich neu immer angehöre. Aber man sagt, ich habe in einem von meinen Sätzen mal geschrieben, nirgends dazugehören heisst überall dazugehören.
Eine außergewöhnliche Frau mit einem außergewöhnlichen Lebensweg, Franziska Selma Muheim, oder kurz Amsel, wie sie sich nennt. Die Zürcherin ist Mutter von drei Kindern, Fotografin und Psychologin. Sie sehen ein Foto von ihr bei uns im Internet. Sie ist wirklich eine Frau mit einer besonderen Ausstrahlung. Und dort auf srf1.ch finden Sie auch noch das ganze Porträt, das hier Jörg Oeninger, der SRF-Redakteur, von ihr gemacht hat, falls Sie jetzt nicht alles haben können hören. Wir wiederholen die Sendung «Menschen und Horizonte» auch am nächsten Dienstag oben von 9 bis 10 hier auf SRF1. Tina Turner, «I don't wanna fight». Light in your eyes. Das ist Tina Turner mit «I don't wanna fight» hier auf SRF 1. Die Wolken hängen, glaube ich, ziemlich über die ganze Schweiz oder jedenfalls über einen grossen Teil der Schweiz heute am Nachmittag. Ich hoffe, Sie haben es gut, entweder schön in der Wärme, im Trocknen, gemütlich oder vielleicht irgendwann noch gut eingepackt von draussen oder Sie sind schon gewesen. Dann ist es umso schöner nachher in der Wärme. Ich bin Regi Sager und wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Sonntag. Nach den 4 Nachrichten kommt dann hier mein Kollege, der Reto Scherer. Und vor den Nachrichten noch der Traufer.
Langsam geht der Tag jetzt ans, das Gefinster ist. Im Niederdorf singt ein anderes Heimweh von der Plüsch. Der Traum ist platzt wie Seifenblattern. Liegen nur ein paar Fränkchen in seinem Gitarrenkoffer drin. Wochenlang stehe ich schon da, wochenlang plage ich mich ab. Doch alles läuft an mir vorbei, sogar ein Blick seine Rosalie. Doch ich könnt mich im Sinne, niemand wollt mich hören singen. Langsam hab ich wirklich genug. Ich frage mich, was ich hat tun. Hier geht der ganze Tag Wind. Ein riesen Baustell, das kein Sau was findet. Der Kebab brennt im Haus wie Feuer. Und alles ist für Tommy zu. Ich will wieder hey, fühl mich da so leer. Mein Sex schließt auseinander. Ich will zurück ins Oberland. In 20 Minuten steht ganz klar,
I set him out in a scene bar. Dacht ihr, ich kann ja alles schreiben. Mich kann die Szene gestohlen bleiben. Im Kaufleute bin ich mal vorbei. Schon schon hat er mich auf mich ein. Krach so Küppli, wo immer schaut. Ich bekomme Angst, hey, ich hab genug. Lila Zwiebel, hey! Fühl mich da so leer. Mein Herz schießt auseinander. Ich lach zurück ins Oberland. Bis sicher, dass ich nun zurückkommt. Das Zürich hat mich nicht verdient. Ich spiele höchstens noch Zielbruck. Und es fährt wieder zurück. Ich lade wieder her. Ich fühle mich da so re.
Traufer mit dem STS-Hit Fürstenfeld.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.